Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Willkommen hier auf unserer Bühne bei der Buchmesse in Frankfurt und willkommen auch unseren Hörerinnen und Hörern von Deutschlandfunk Kultur. Politischer Islam, was verbirgt sich dahinter? Ist da das Ziel wirklich, Politik und Gesellschaft nach irgendwie angeblich eindeutigen islamischen Regeln auszurichten, im Idealfall gar ein neues Kalifat einzurichten? Oder geht es da im Grunde aller Aufregung zum Trotz um ein Verhandeln, wie viel Platz Religion in der Demokratie haben kann, zumindest mal hier in Deutschland? Aber was ist mit einer islamistischen Internationale? Gibt es das? Wie viel von dieser islamistischen Ideologie verbirgt sich hinter dem Terror von Boko Haram in Nigeria und anderswo? Und was macht der Terror mit den betroffenen Menschen? Das sind Fragen, die wir uns heute stellen wollen, hier in Religionen im Gespräch mit einer Autorin und einem Autor. Zunächst spreche ich mit der Ethnologin Susanne Schröter, die gerade ein neues Buch zum politischen Islam in Deutschland vorgelegt hat. Und im zweiten Teil der Sendung wollen wir dann den Blick auf Afrika richten, genauer gesagt in den Nordosten Nigerias. Denn dort stellt sich die Terrororganisation Boko Haram gegen westliche Bildung. Und der Journalist Stefan Klein hat die Leidensgeschichte der prominentesten Opfer von Boko Haram, der Schülerin von Chibok, rekonstruiert. Am Schluss der Sendung wollen wir dann diese beiden sehr unterschiedlichen Themen doch irgendwie zusammenbringen, denn was sie verbindet, ist, dass auf beiden doch das Etikett politischer Islam klebt. Zunächst also zu dem Buch, das dieses Schlagwort im Titel trägt. Politischer Islam, Stresstest für Deutschland heißt es. Und geschrieben hat es Susanne Schröter. Sie ist Ethnologin und Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam an der Goethe-Universität hier in Frankfurt. Herzlich willkommen, Frau Schröter.
Hallo, Frau Weber.
Wir müssen zum Einstieg erstmal so ganz kurz in die Definitionskiste greifen. Das ist so ein schwammiger Begriff, dieser politische Islam. Und dann gibt es auch noch Fundamentalismus oder Islamismus, die da oft als Synonyme verwendet werden. Was sind denn für Sie ganz kurz die typischen Charakteristika des politischen Islams? Oder vielleicht, um es noch konkreter zu sagen, worin unterscheidet sich ein Islamist von einem konservativen Muslim?
Nun, das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass der Islam eine Weltreligion wie alle anderen auch ist, die unendlich viele verschiedene Spielarten hat. Sowohl in theologischer Hinsicht als auch in pragmatischer Hinsicht. Überall, wo wir Muslime haben, haben wir unterschiedliche Formen des Islam. Und wenn wir uns auch anschauen, alleine die theologische Bandbreite dessen, wie Texte ausgelegt werden, welche Texte als relevant erachtet werden, auch da gibt es ein wirklich vielfältiges Spektrum. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben über den politischen Islam. Das heißt, eine einzige Variation. Eine Variation aber, die weltweit aufgestellt ist, die weltweit von Bedeutung ist und auch bei uns mittlerweile Fuß gefasst hat und eine Rolle spielt. Eine Rolle spielt in der Gesellschaft, aber auch in der Politik. Und deshalb hat dieses Buch den Untertitel Stresstest für Deutschland. Zur Definition. Im Kern geht es um eine fundamentalistische Auslegung der wichtigsten islamischen Quellen, des Koran und der Überlieferung zum Leben Mohammeds in einer Weise, die mehr oder weniger wortwörtlich ist. Das heißt, man schaut sich an, was steht im Koran und nimmt die wichtigsten Dinge daraus als Leitlinie und als Handlungsanweisung für das reale Leben. Nehmen wir beispielsweise die Verse, die sich mit dem Verhältnis von Männern und Frauen beschäftigen. Da haben wir extrem patriarchalische Verse und extrem patriarchalische Auslegungen. Jetzt könnte man historisch kontextuell sagen, gut, das hatte Relevanz im 7. Jahrhundert, da hat Gott speziell zu Mohammed gesprochen, das spielt für uns aber keine Rolle mehr. Fundamentalisten und auch alle Vertreter des politischen Islam sagen, aber das spielt heute genauso eine Rolle wie im 7. Jahrhundert, weil diese Gültigkeit ist eben ewig. Das ist das eine, eben eine problematische, meiner Meinung nach sehr problematische Auslegung von Texten. Und jetzt kommt nochmal das Politische hinzu, nämlich tatsächlich das Bedürfnis, Politik und Gesellschaft anhand dieser Normen umzustrukturieren. Und das funktioniert, wenn man sich die Welt anschaut, unterschiedlich gut oder schlecht. Es gibt Gesellschaften, die dann letztendlich eine komplette normative islamische Ordnung haben. Das heißt, wo auch die Gesetze, der gesamte Gesetzeskorpus anhand islamischer Normen umgestaltet wird. Aber wir haben natürlich auch Länder, in denen Akteure, gut organisierte Akteure des politischen Islam erstmal versuchen, einzelne Normen zu implementieren. Und dazu gehört auch Deutschland, wo wir sehen, dass gut organisierte Verbände, Verbandsvertreter, Verbandsfunktionäre jetzt probieren, immer mehr mit dem Argument der Toleranz, die diese Gesellschaft ja auf ihre Fahnen geschrieben hat, immer mehr islamische Normen, beispielsweise in der Schule oder im öffentlichen Raum, Kopftuchdebatte wäre auch so ein Stichwort, zu implementieren und dabei appellieren letztendlich an die Multikulturalität und die Pluralität unserer Gesellschaft.
Auf die Verbände will ich gleich noch zu sprechen kommen, aber erst noch mal auf diese Herkunftsländer, aus denen der politische Islam kommt, also Saudi-Arabien, Ägypten und Iran. Dieses Gedankengut, was natürlich jeweils auch in einem bestimmten politischen Setting entstanden ist, auch in Konfrontation mit dem Westen, das kam mit Migranten und Migrantinnen natürlich auch nach Europa, nach Deutschland. Sie sagen aber auch, es wurde bewusst hier auch aufgebaut, ein islamistisches Netzwerk. Es wurde bewusst importiert, dieses Gedankengut des politischen Islam.
Ja, selbstverständlich wurde es bewusst importiert und es wird immer noch weiter importiert, wenn man sich anschaut, was die wichtigsten Stichwortgeber des politischen Islam, beispielsweise Yusuf al-Qaradawi, der als Fernsehprediger in Katar eine ganz wichtige Rolle spielt, aber auch weltweit gut vernetzt ist. Was Qaradawi sagt, er sagt sehr klar, der Islam muss ausgebreitet werden und zwar auch in Europa. Das ist sozusagen das Stichwort, das er den Organisationen mitgibt, die ihn auch akzeptieren als Leitfigur. Das Gleiche hören wir im Moment aber auch aus den Reihen des türkischen Religionsministeriums und Erdogans, der Anfang des Jahres eine große Konferenz in Köln abgehalten hat, wo er religiöse Kräfte, Miligörisch, DİTİB aus der Türkei mit Vertretern der Muslimbruderschaft zusammen eingeladen hat, der Idee eines europäischen Islam eine Absage erteilt hat und gesagt hat, es gibt nur einen Islam, das ist der sozusagen der Muslimbruderschaft unter türkischer Führung. Das sage ich jetzt mal ganz in aller Kürze. Man könnte das jetzt noch ausdifferenzieren, wie weit das klappen kann oder nicht klappen kann. Es würde eher nicht klappen, meiner Meinung nach. Aber die Absicht ist tatsächlich da. Und sowohl Erdogan, als auch Qaradawi, als auch die Mullahs im schiitischen Bereich haben nun die erklärte Absicht, die Dawa, das heißt die islamische Mission, voranzutreiben und das auch in Europa und auch mittels der Organisation, die wir hier haben.
Aber ist nicht gerade bei Erdogan da auch eine ganz starke Vermischung mit türkischem Nationalismus? Und geht es dem Mann nicht letztendlich mehr darum, dass die türkischen Einwanderer hier gute sozusagen Türken bleiben und seinem Land verbunden bleiben, als dass es unbedingt Islamisten werden müssen? Also ist da nicht so auch die Schwierigkeit, die Religion von dem politischen und dem nationalistischen Anspruch zu trennen?
Das ist genau der Punkt. Erdogan ist ein Ultranationalist, ganz klar, aber er ist auch ein Islamist. Wenn Sie sich anschauen, in welcher Weise er versucht hat, die Türkei in den letzten Jahren immer weiter in eine islamistische Ecke zu treiben, die laizistische Türkei, die ja seit ihrer Staatsgründung eigentlich im Hinblick auf Modernisierung viel weiter war als viele europäische Staaten, muss man sich mal überlegen, also Emanzipation der Frauen, die erste Pilotin, ja, die hatten sie vor uns in Deutschland, muss ich mal, genau wie die Ägypter hatten auch zuerst eine Pilotin. Aber das sind jetzt nur so kleine Anekdötchen am Rande.
Die aber auch also, etwas aussagen über die Geschichte sagen, dieser Länder, die wir oft auch vergessen.
Richtig, nicht? Ja, richtig. Und das ist mir sehr wichtig zu sagen, es geht nicht um einen Gegensatz zwischen Orient und Okzident. Es geht um Menschenrechte und es geht um eine bestimmte Vorstellung von der Freiheit des Individuums. Und das war Anfang des 20. Jahrhunderts in der Türkei genauso wie in Ägypten. Nichts anders als in England oder in Deutschland, da waren nämlich Aktivisten und Aktivistinnen, die haben für Demokratie und Frauenrechte gekämpft. Und der politische Islam ist nun eine Kraft, die genau diese Dinge immer wieder versucht zu verhindern. Und in der Türkei hat Erdogan eben versucht, einerseits zu islamisieren, die Laizität wieder abzuschaffen, auf der anderen Seite den Ultranationalismus zu verbinden. Das nennt sich türkisch-islamische Synthese, ist ein Konzept aus der Türkei. Und das ist nahezu untrennbar miteinander verwoben. Und deshalb sage ich auch, der politische Islam ist letztendlich die nicht mehr richtig entwirrbare Verbindung aus Politik, durchaus nationalistischer Politik, mit islamistischem Fundamentalismus.
Frau Schröter, diese verschiedenen Verbände, DİTİB ist einer davon, es gibt noch ein paar andere, auf die wir jetzt gar nicht so detailliert eingehen können, die sind gewissermaßen zu einem Sprachrohr der Muslime in Deutschland geworden oder haben sich als solches inszeniert und wurden zum Beispiel zur Deutschen Islamkonferenz eingeladen. War das ein Fehler? Hätte man die gar nicht einladen sollen?
Naja, zur ersten deutschen Islamkonferenz wurden Sie eingeladen, aber nicht alleine. Da waren auch noch kritische muslimische Intellektuelle eingeladen. Aber dann haben die Verbandsvertreter gerade dieser großen fundamentalistischen Organisationen des politischen Islam so viel Druck gemacht, dass die anderen irgendwann nicht mehr eingeladen worden sind. Weil ihr Anspruch natürlich ist, die Deutungshoheit über den Islam zu haben. Das an sich ist schon völlig perfide, muss man ganz einfach sagen, weil diese Organisationen vertreten maximal, das ist richtig hochgeschätzt, 20% aller in Deutschland lebenden Muslime, tun aber so, als ob sie die Repräsentanten aller Muslime sind. Ja? Viele Muslime wissen gar nicht, dass sie existieren. Und das alleine ist jetzt schon ein Missverhältnis. Dann beanspruchen sie natürlich die Deutungshoheit und machen ganz besonders mobil gegen alle liberalen Ansätze, weil sie sagen, das ist kein echter Islam. Also liberale, hermeneutische Ansätze, moderne Theologie ist kein wirklicher Islam, Ihrer Meinung nach. Und von daher muss ich schon sagen, ist es fraglich, ob man diesen Organisationen tatsächlich so eine wichtige Rolle geben darf, weil das Ergebnis ist ja nicht nur, dass man da ganz problematische Akteure ermächtigt, sie auch mit Geld und politischer Macht ausstattet, sondern das Ergebnis ist auch, dass das Bild des Islam in Deutschland ziemlich verzerrt ist. Ja? Die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland hält den Islam für irgendwie problematisch. Warum ist das denn so? Weil er bei uns natürlich erscheint in Form von terroristischen Akteuren, die in irgendeiner Weise Anschläge begehen und in Gestalt dieser Verbandsvertreter, die nichts anderes zu tun haben, als jegliche Art der Kritik als Islamophobie zu denunzieren oder für das Kopftuch streiten oder ähnliches mehr. Aber ich sage mal so, was Vernünftiges, einen vernünftigen Beitrag zu dieser Gesellschaft, hört man jetzt aus diesen Reihen nicht. Und dazu machen sie noch äußerst mobil gegen islamische Theologen, die eine liberale Auffassung der Religion haben, die sie vertreiben wollen. Ich erinnere nur an das Beispiel von Mohanad Kochide, Professor in Münster. Da haben sie alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass sie den Mann von seinem Lehrstuhl vertreiben. Das muss man sich mal überlegen. Nur weil er den Islam als Religion der Barmherzigkeit definiert. Also ein äußerst sympathisches Konzept, das ihm die Herzen immer wieder zufliegen lässt, wenn er einen Vortrag hält. Und so, ich habe schon oft mit Verbandsvertretern gesprochen, habe gesagt, wieso haben sie eigentlich was gegen Leute wie Kochide? Die werben doch dafür, dass der Islam in Deutschland punkten kann. Ja? Wieso bekämpfen sie denn diese Leute? Aber es geht ganz klar darum, dass dieses Islamverständnis, das vollkommen demokratiekompatibel ist, in unserer Gesellschaft wunderbar passt, dass dieses Islamverständnis nicht das der Verbände ist.
Nun ist aber das Problem, dass einerseits eben die Verbände das Gros der Muslime nicht repräsentieren, so jemand wie Herr Khorshid aber wahrscheinlich auch nicht. Und also auch exponierte Islamkritiker, Kritikerinnen, die zum Teil bei der Islamkonferenz eingeladen waren, wie Hamid Abdel Samad, das ist auch nicht das Gros der Muslime in Deutschland, das so denkt, würde ich mal annehmen. Wie können denn diese Leute überhaupt eine Stimme bekommen?
Ja, das ist genau das Problem. Die Mehrheit der Muslime, soweit man das beurteilen kann, auch nach Einstellungsuntersuchungen, die Mehrheit der Muslime ist säkular, kümmert sich nicht sonderlich um die Religion. Für die Mehrheit der Muslime ist Religion Privatsache. Man hat seine persönliche Beziehung zu Gott, da macht man aber kein großes Gewese drum. Und schon gar nicht organisiert man sich in einer religiösen Organisation. Man organisiert sich vielleicht im Elternbeirat oder im Sportverein oder ja, in der Gewerkschaft, aber doch nicht in einer religiösen Organisation. Jetzt geht aber unsere Politik, aber auch die Kirchen, die gehen so ran und sagen, wir brauchen jetzt Muslime für einen runden Tisch oder für ein Gremium oder für irgendwas.
Für Religionsunterricht.
Für Religionsunterricht, wen nehmen wir denn da? Und dann haben all diese Organisationen, all diese kirchlichen und staatlichen Vertreter sozusagen die Kirchenbrille auf und versuchen, die islamische Kirche zu entdecken. Das Problem ist aber, der Islam hat keine Kirche. Kirchen gehören zur christlichen Religion, aber nicht zur muslimischen. Und jetzt müsste man eigentlich probieren, andere Formen von Partizipationsmodellen zu entwickeln. Das ist viel anstrengender, als wenn man sagt, wir schauen und mal, wo sind die größten Organisationen? Ja? Nur bei den größten Organisationen ist man jetzt eben, wie gesagt, eher bei den problematischen Akteuren. Außerdem, und jetzt komme ich auch mal wieder auf Ihren Einwand des Nationalismus, sind die eigentlich eher verfasst wie Landsmannschaften. Ja, sind ja gar keine religiösen Organisationen primär. Nehmen wir die DİTİB. Die DİTİB ist eine Auslandsdependance des türkischen Religionsministeriums. Das heißt, es ist eine türkische Behörde und keine religiöse Einrichtung. Und das sind aber Übersetzungsprobleme. Da tut sich die Politik und da tun sich auch die Kirchen außerordentlich schwer, mit dieser anderen Form von Verfasstheit, die wir im Islam haben, überhaupt umzugehen. Aber ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei, dass man da einfach sich dem auch mal stellen muss und muss neue Modelle entwickeln, wie tatsächlich die Muslime, die säkular sind, die hier bestens als Bürger und Bürgerinnen sich mit dieser Gesellschaft eingelassen haben, die ja wie alle anderen Menschen hier zufrieden oder auch unzufrieden sind und sich organisieren, aber jetzt nicht unbedingt unter dem Label Muslim ständig auftauchen möchten, wie man diesen Leuten auch eine Stimme gibt. Oder vielleicht muss man sich auch überlegen, ob die Religion nicht überbewertet wird in einer pluralistischen Gesellschaft, in der es ja unterschiedliche Weltauffassungen gibt und nicht nur religiöse. Vielleicht sollte man eher, und das wäre jetzt so meine Empfehlung, das Bürgerliche, also den Status und die Gleichheit aller Bürger und Bürgerinnen stärken, weil wir sind alle Bürger und Bürgerinnen, das verbindet uns. Nicht die Religion verbindet uns, dass wir hier alle Staatsbürger sind und Staatsbürgerinnen, das verbindet uns. Und das wäre meiner Meinung nach eigentlich der bessere Ansatz für alle Arten von Partizipationsmodellen, nicht das Trennende in den Vordergrund zu stellen, sondern das Gemeinsame.
Nun haben Sie gesagt, der Islam hat keine Kirche. Es gibt viele säkulare Muslime, aber es gibt ja auch viele fromme Muslime. Wie gehe ich jetzt mit denen um? Wie kann ich auch zum Beispiel das Kopftuch mir anschauen? Einerseits, klar, wird es instrumentalisiert für einen politischen Islam. Ich will aber trotzdem nicht, jetzt ein Beispiel aus dem Leben, wenn meine Tochter mit einer muslimischen Freundin ankommt, die ein Kopftuch trägt, auf einmal, davor hat sie es nicht getragen, würde es doch vielleicht eher darum gehen, dass ich mit dem Mädchen weiterhin es ernst nehme, gut mit ihm umgehe, als dass ich sofort in ihr eine Repräsentantin des politischen Islam sehe. Also wie kann ich da auch als Bürgerin, die eben genau auf Gleichheit, auf Frauenemanzipation Wert legt, trotzdem verhindern, dass ich eine ganze Bevölkerungsgruppe, nämlich Muslime und vor allem fromme Muslime, in eine Ecke stecke, die ihnen wahrscheinlich nicht gerecht wird?
Ja, absolut. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das Kopftuch immer ein Zeichen des politischen Islam ist. Das Kopftuch wird genutzt und instrumentalisiert, selbstverständlich von diesen Leuten. Aber ich habe selber Mitarbeiterinnen mit Kopftuch, ja, und ich habe Freundinnen mit Kopftuch. Also von daher, ich unterscheide zwischen einer individuellen Entscheidung einer mündigen Frau, das heißt nicht einem kleinen Kind, sondern einer mündigen Frau, für oder gegen das Kopftuch und dem Systemkopftuch. Das Systemkopftuch, glaube ich, das muss man kritisieren können, weil es letztendlich natürlich die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen negiert, meiner Meinung nach. Da kann man aber gerne drüber debattieren. Aber eine Frau, die sich aus unterschiedlichen Gründen, weil sie als Muslimin erkennbar sein will oder weil es ihr Ausdruck von Spiritualität ist, ein Kopftuch trägt, da habe ich überhaupt nichts zu sagen. Ich bin allerdings dafür, dass staatliche Neutralität, also beispielsweise eine Richterin, dass man da auf jegliche Art von religiösen Bekundungen verzichten solle. Und ich bin auch dagegen, dass Kinder in Grundschulen Kopftücher anziehen. Warum bin ich dagegen? Weil ich weiß, ich habe viele Interviews geführt mit Schulleitern und Schulleiterinnen, ich weiß, dass wir in letzter Zeit doch eine arge Zunahme an religiösem Mobbing erfahren. Ja, religiöses Mobbing, das richtet sich gegen muslimische Kinder, die während des Ramadan nicht fasten.
Es gibt jetzt religiöses Mobbing von sehr muslimischen Kindern. Ja, es gibt aber wahrscheinlich auch Mobbing gegen...
Auch. Ich sage jetzt immer mal mein Argument gegen das Kinderkopftuch. Und es gibt Mobbing gegen muslimische Mädchen, die kein Kopftuch tragen. Und da denke ich, das ist eine Sache, die eigentlich nicht geht. Und selbstverständlich gibt es auch Islamfeindlichkeit und es gibt Feindlichkeit gegen Frauen mit Kopftuch. Jede Art von Menschenfeindlichkeit, egal aus welchen Gründen, muss natürlich zurückgewiesen werden. Das ist völlig klar. Also darüber brauchen wir auch gar nicht zu diskutieren.
Da könnten wir auch noch ganz lang weiter diskutieren. Zum Beispiel, Sie haben jetzt das Beispiel der Richterin genommen. Was machen wir aber mit dem Beispiel der Lehrerin, die ein Kopftuch trägt und damit vielleicht auch Kindern aus einem muslimischen Hintergrund vorlebt? Ich kann auch mit Kopftuch hier Schulbeamte sein. Das ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit, die sonst nicht so sichtbar wird. Also ich glaube, da haben wir viel Diskussionsstoff. Trotzdem müssen wir uns ein bisschen vertagen, weil wir ja auch noch einen zweiten Autor im Gespräch haben. Nachher wollen wir noch mal zurückkommen auf eine gemeinsame Schlussrunde. Jetzt erstmal also Stefan Klein, der Blick ganz weit weg erstmal nach Nigeria. Zwischen politischem Islam in Deutschland und dem Terror von Boko Haram, gibt es da überhaupt Verbindungspunkte? Ja, es gibt einen, nämlich, dass die Akteure sich als Muslime benennen und auch ihre Einstellung, ihr Handeln mit dem Islam begründen, was natürlich überhaupt nicht ausschließt, dass es da noch jede Menge anderer Gründe gibt. Trotzdem zuerst mal an Sie, Frau Schröter, die Frage, wenn Sie nun diese Berichte hören über Boko Haram, denken Sie dann eben zuerst an dieses Verbindende, diese gemeinsamen Muster, die es vielleicht gibt zwischen dem politischen Islam hier und dieser Ausformung? Oder denken Sie, nee, also das ist wirklich ein ganz anderes Paar Schuhe?
Ja, es ist nicht ein ganz anderes Paar Schuhe, sondern politischer Islam hat unterschiedliche Strategien, sich durchzusetzen. Also das letztendliche Ziel, eine vermeintlich islamische Ordnung aufzubauen. Und das kann mit legalistischen Methoden passieren, also durch Wahlen oder dadurch, dass man versucht, langsam Normen über Regularien und Gesetze zu implementieren. Das kann aber auch über eine Revolution wie im Iran laufen oder in Form von Milizen. Und Milizen, das Aufkommen von Milizen hat nun unterschiedliche Gründe in unterschiedlichen Teilen der Welt. Das hat in Nigeria einen anderen Hintergrund als beispielsweise auf den Philippinen, wo es die Abu Sayyaf gibt, oder im Irak und in Syrien, wo es also Ursprungsländer von Al-Qaida und IS. Aber es gibt natürlich auch etwas Gemeinsames, ja, und das muss man differenzieren. Also entweder schaut man es an aus der Region heraus, was sind da Versäumnisse, wo sind da die Konflikte, die es überhaupt möglich machen, dass sich solche Gruppen durchsetzen? Oder man sagt, wo ist denn eigentlich das Verbindende zwischen dschihadistischen Akteuren, das heißt Leuten, die der Meinung sind, dass man islamische Ordnung mit Gewalt, mit außerordentlicher Gewalt durchsetzen soll. Und das schließt sich beides nicht aus. Also wie immer ist die Sache komplexer, als man vielleicht denkt.
Das sagen Sie bestimmt auch, Herr Klein, oder? Wie blicken Sie jetzt vor diesem Hintergrund Ihrer Recherchen in Nigeria auf die Beschreibung eines politischen Islam in Deutschland?
Also ich sehe da relativ wenig Parallelen, muss ich sagen. Klar, es geht in beiden Büchern um den Islam, beziehungsweise darum, wie eine Religion für politische Zwecke missbraucht wird. Aber Boko Haram ist doch eine fast ausschließlich nigerianische Erscheinung. Die sehen sich zwar als Teil der großen dschihadistischen Internationalen, man pflegt ja auch Kontakte zu anderen Terrorgruppen, zu Al-Shabaab in Somalia, zu Al-Qaida im Maghreb.
Und ein Teil hat sich dem IS angeschlossen.
Ja, und man ist eng verwoben mit dem IS, beziehungsweise mit dem, was noch vom IS übrig ist. Aber nichtsdestotrotz ist Boko Haram eine nigerianische Erscheinung mit ein paar Ausreißern in die Nachbarländer Tschad, Kamerun und Niger. Ich denke, Einfluss auf die islamistische Szene in Europa hat Boko Haram keine. Auch nicht im Übrigen auf die Migration. Die Nigerianer, die bei uns landen, die übers Mittelmeer gekommen sind, die kommen aus den Städten. Die kommen nicht aus den Elendslagern des Nordostens, wo Boko Haram operiert.
Einfluss hat aber Boko Haram doch auf das Bild der Muslime, zumindest in Nigeria, oder? Was kann man denn da, sollte man da etwas tun, um dieses Bild eben doch vielfältiger zu zeigen, dass es vielfältiger ist, dass viele Muslime in Nigeria, wahrscheinlich die allermeisten, nichts mit denen zu tun haben wollen, dass ja auch der Vermittler, der es geschafft hat, die Frauen frei zu bekommen, ein gläubiger Muslim ist. Müssen wir da in Deutschland vielleicht daran arbeiten, an einer differenzierteren Wahrnehmung?
Also da sind wir dann schon fast im Bereich der Entwicklungspolitik, denn Boko Haram ist eigentlich nur erklärbar durch die sozialen Verwerfungen in dem Land und an den miserablen Möglichkeiten für die jungen Leute in Nigeria. Jedes Jahr drängen 6 Millionen auf den Arbeitsmarkt, der aber nur einen winzigen Bruchteil davon absorbieren kann. Wenn sich die sozialen Verhältnisse in Nigeria entscheidend verändern, dann verändert sich vermutlich auch die Lage im Nordosten.
Und jetzt nehmen wir diesen Satz und ganz kurz an Sie. Wenn sich die sozialen Verhältnisse in Deutschland verändern, würde sich auch etwas am politischen Islam in Deutschland verändern?
Das ist eine große Frage. Das ist nicht so klar. In Deutschland ist ein überwiegender Teil, zumindest derjenigen Muslime, die dschihadistische Aktivitäten befürworten, also ein kleiner Teil des salafistischen Lagers, kommt aus prekären sozialen Verhältnissen. Aber andere nicht. Ja, ich habe jetzt gerade bei mir im Forschungszentrum in dieser Woche Irfan Pezi gehabt, ein ehemaliger Salafist, der auch in der dschihadistischen Szene sehr aktiv war, sogar im Medienbereich sehr führend war. Und der hat erzählt, er ist ganz behütet aufgewachsen, hatte auch keine materiellen Sorgen und war trotzdem dieser Ideologie zugetan. Und er hat gesagt, ich kenne viele, die sind gebildet, die haben studiert, die kommen aus heilen Elternhäusern und trotzdem war diese Ideologie wichtig und war anziehend für sie. Und das, glaube ich, muss man unterscheiden. Es gibt schwierige soziale Verhältnisse, es gibt aber auch eine schwierige Theologie.
Gut, ich glaube, das ist ein Schlusswort, auf das wir uns vielleicht einigen können. Wir müssen jedenfalls hier abbrechen. Besten Dank an Sie, Susanne Schröter, Autorin des Buches Politischer Islam, Stresstest für Deutschland, erschienen beim Gütersloher Verlagshaus. Und besten Dank an Sie, Stefan Klein, Autor des Buches Boko Haram, Terror und Trauma, die entführten Mädchen von Chibok erzählen, erschienen im Verlag Antje Kunstmann.